Projektionen, Kinogespräche. Wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Projektion Kinogespräche. Diesmal in einem etwas anderen, leicht ungewohnten Format oder beziehungsweise einer ungewohnten Besetzung, denn wir hatten das Bedürfnis, mal in der Kombination mit unserer geschätzten Kollegin und Freundin Julia Weigel, die ja fest zum Team gehört, und mir, Markus Stiegelegger, eine quasi Diskussion heute zu machen zu einem Film, den wir uns zu diesem Zweck vorher zusammen ansahen. Hallo Julia, freut mich sehr.
Hallo Markus, es freut mich auch sehr und es wundert mich fast, dass es so lange gedauert hat, bis wir meine Folge zusammen aufnehmen. Von daher, ich freue mich.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wir haben ja im Vorfeld immer schon sehr interessante Ansätze da durchgespielt, auch überlegt, worüber wir sprechen können. Und wir hatten dann eigentlich auch die Idee, einen aktuellen Film zu diskutieren und auch nicht, wie das für Projektionen ja üblich ist, thematisch extrem klar strukturiert und auch nicht mehrere Filme, sondern in der Tat einen. Aber von dem ausgehend tatsächlich können wir auf bestimmte Dinge zu sprechen kommen, die also vielleicht auch einen Kontext aufreißen, der sehr interessant für hier alle ist, hoffe ich. Ja, und zwar handelt es sich um den Film Tetris, der jetzt aktuell auf Apple TV gestartet wurde. Es ist eine britisch-amerikanische Produktion, gedreht in England interessanterweise. Auch die Szenen, die in Russland spielen im Film, sind wohl in England gedreht. Der Film ist unter Regie von John S. Baird entstanden und gehört zu einer ganzen Reihe von Filmen, die uns auch noch bevorstehen, die ikonische Produkte der 80er Jahre behandeln im Titel. Das ist, glaube ich, schon bemerkenswert, oder?
Das ist absolut bemerkenswert. Und ich meine, der Trend, sich mit den 80ern auseinanderzusetzen, sei es in der Musik, in der Mode, in der Popkultur, gibt es jetzt durchaus schon einige Jahre. Aber dass es wirklich, wie du gerade sagst, Markus, jetzt auch im Film so angekommen ist, dass man sich mit ikonografischen Phänomenen, in diesem Fall diesem legendären Computerspiel, beziehungsweise wir kennen es natürlich alle als Gameboy-Spiel, auseinandersetzt, ist in der Tat sehr überraschend und auch für mich zumindest auch sehr nostalgisch erfreulich natürlich erstmal.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil ich etwas bemerkt habe, was vielleicht auch ein guter Ausgangspunkt für unsere Diskussion ist. Kannst du mal deinen frühen Bezug zu dem realen Spiel, erinnerst du dich daran, also wann das eine Rolle spielte und welche es in deinem Leben spielte?
Ich freue mich so, dass du diese Frage stellst, weil ich habe einen wahnsinnig persönlichen Bezug zu diesem Spiel. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der es wenig Computerspiele gab und wenig Computer. Es gab viel Fernsehen. Ich war so ein Fernsehfilmkind, aber überhaupt kein Computerspielkind. Aber ich hatte einen Gameboy. Ich hatte den ganz alten Gameboy, zwar schon den durchsichtigen und nicht den grauen, aber ich hatte da auch nur so 5 bis 7 Spiele und mein absolutes Lieblingsspiel war Tetris. Und irgendwann hatte aber meine Mutter den Gameboy mal in der Hand und wollte ihn nie wieder aus den Händen geben, weil sie absolut süchtig nach Tetris wurde. In jedem Urlaub, an jedem Wochenende hat sie nur noch Tetris gezockt. Deshalb verbinde ich tatsächlich diese Sucht nach diesem Spiel, obwohl es ja eigentlich das simpelste Spiel der Welt ist, aber man kann nicht aufhören. Man möchte unbedingt dieses Spiel durchspielen und das war so in meiner Kindheit oder späteren Kindheit in den 90ern. Und dann tatsächlich habe ich irgendwann meinen alten Gameboy wieder ausgegraben, so wahrscheinlich im Jahr 2015. Und das einzige Spiel, das noch funktionierte, war tatsächlich Tetris. Und dann hat meine komplette WG auf der Toilette ständig Tetris gezockt. So ging es weiter mit dem Spiel.
Ja. Yeah. Das ist sehr interessant und sehr faszinierend, weil ich kürzlich in einem Seminar, das war, ich glaube, in Münster, das ich gegeben habe, erwähnte ich diesen Film und setzte kurz an, um zu erklären, worum es darin geht. Und dann wurde ich belehrt, ich muss jetzt nicht erklären, worum es in Tetris, also was Tetris ist, weil ich könnte schon voraussetzen, dass das jeder weiß. Und dann muss ich mal Folgendes gestehen. Ich bin ja Jahrgang 71 und sicher habe ich auch als Kind und in der frühen Jugend schon mitbekommen, dass es Telespiele und solche Sachen gab, dass es Arcade-Spiele gab, also so Spielautomaten in der Öffentlichkeit. Aber meine wesentliche prägende erste Begegnung damit war 1982 der Film Tron von Walt Disney, also die Walt Disney-Produktion von Steven Lisberger. Und Tron war natürlich revolutionär für die Filmgeschichte durch seinen frühen Einsatz von digitalen Bildern, ja, also etwas, was einem völlig fremd war damals. Das begann ja da erst und dann kam dann The Last Starfighter und so. Also alles eigentlich auch Filme über Spieler, die dann in die virtuelle Welt versetzt wurden. Und das ist 82 bis 84 gewesen. Und noch bei 83 in dem Film Wargames, wo ein jugendlicher Amerikaner in den Pentagon-Computer eindringt, sich einhackt. Das war unfassbar Science-Fiction. Ne? Ich dachte mir, was? Man kann da mit so einem Computer von zu Hause aus sich irgendwo einhacken? Also wohlgemerkt, ich war 12 und das ist 1983. Und für mich war das total Science-Fiction. Und dann ist es so, dass in meiner Klasse aber der Sohn eines Informatikprofessors aus der Uni Mainz war, also in meiner Grundschule war das, im Gymnasium, frühes Gymnasium. Und der hat wirklich nur über diese Sachen gesprochen. Und ich habe auch mitbekommen, dass andere Leute dann Computerspiele auch in solchen Heimformaten nach und nach hatten und auch alle C64 zu Hause hatten und so weiter. Es hat mich überhaupt nicht interessiert. Ja? Ich war der absolute Filmnerd. Ich habe ganz früh zwei VHS-Rekorder gehabt, habe den ganzen Tag damit verbracht, mir geliehen Filme irgendwie anzueignen, zu kopieren und ich habe bis zu 3, manchmal 4 Filme pro Tag gesehen, inklusive Fernsehsachen und für mich war das kam überhaupt nicht in Frage. Ja, also Computerspiele waren für mich so eine Art Zeitvertreib und ich hatte keine Zeit zu vertreiben. Ich meine das nicht elitär, es ist einfach nur, es war nichts, was mich beschäftigte. Und ich musste mir wirklich erstmal angucken, was ist ein Tetris überhaupt? Ich kenne nur den Namen. Ich weiß nicht, das ist nicht vorstellbar, glaube ich, für eine gewisse Generation. Ne?
Es ist wirklich tatsächlich nicht vorstellbar, aber ich glaube, so wie du das jetzt schilderst und übrigens granatenstark, dass du natürlich über Tron sprichst, der mich auch wahnsinnig geprägt hat, aber erst ein bisschen später. Aber ich glaube, dass man an diesem Film das eigentlich ganz gut auch schildern kann, weil der zwar eben, wie du sagst, so diese Generation abholt, die in den 90er Jahren einfach Gameboy-affin und Gameboy-süchtig waren und natürlich erstmal an das Spiel denken und glauben. Ich habe ja den Film bei South by Southwest bei der Weltpremiere dann kurz zumindest mal reinblicken können und es war total faszinierend, weil der in Austin einfach einen absoluten Hype entwickelt hat. Also alle wollten diesen Film gucken. Die Schlangen waren ellenlang um Häuser rum, sind Leute stundenlang angestanden. Blockbuster, um den Film zu gucken. Das kennt man ja fast gar nicht mehr seit der Pandemie, dass wirklich dadurch so ein Hype entsteht. Und die hatten tatsächlich auch die Macher da von Tetris. Also die haben diese Geschichte dann auch noch in die Realität geholt. Und das hat einfach wirklich für Furore gesorgt. Obwohl ja dann im Nachklapp, darüber werden wir bestimmt jetzt auch noch sprechen, der Film jetzt gar nicht mal die besten Kritiken bekommen hat. Und es war Und es geht genau um diese Nostalgie, um dieses Spiel, aber eben auch um diese Zeit der 80er und den Kalten Krieg und diese Nostalgie, die in diese Art Spionage, Thriller. Er ist ja gar nicht so wirklich greifbar, in welche Genre man ihn jetzt eigentlich packen kann, weil er eigentlich auch für mich, ich würde jetzt mal behaupten, eine Art Buddy-Comedy ist, weil es am Ende einfach um eine Freundschaft geht zwischen einem Amerikaner und einem Russen, die einfach eine wahnsinnige Liebe für dieses Spiel entwickelt haben.
Also da muss man vielleicht mal ganz kurz für die Leute, die den Film noch nicht wahrgenommen oder gesehen haben, sagen. Also der Film spielt 1988. Im Zentrum steht eigentlich ein Niederländer, Hank Rogers, der quasi auf einer Spielemesse in Las Vegas, wo er sein eigenes Spiel Go vermarktet, auf dieses Spiel Tetris stößt, das wohl aus einer russischen Programmierwerkstatt stammt. Also so viel bekommt er mit. Er versucht das dann oder er lizenziert das dann, weil er eigentlich in Japan wohnt. Das wird immer komplizierter. Und er lizenziert das dann für den japanischen Arcade-Markt und so weiter. Und will aber dann weiter quasi weil das Spiel sehr gut ankommt, diese Rechte eruieren und beschließt, nach Russland zu gehen. Und jetzt muss man sagen, das ist natürlich eine spezielle Ära, denn 88, 89 kam es ja faktisch zum Zusammenbruch der Sowjetunion, wie sie vorher existierte und wie sie eigentlich auch den mehrfach ja so brenzliger gewordenen Kalten Krieg verkörperte. Und das ist eigentlich so schon der Beginn einer Tauwetter-Ära, die aber gleichzeitig noch immer mit den Strukturen im Grunde zu tun hatte, die auch Geheimdienstbeschäftigten und eben ja antidemokratische Ausformungen in Russland selbst natürlich hatten. Gut, also was das bedeutet, erfahren wir ja heute wieder umso mehr, ne? Und wir haben ja auch momentan mit einer Rückkehr der Kalten Kriegsstruktur mit heißen Anteilen zu kämpfen. Das ist alles nicht witzig. Von daher hast du recht, der Film ist eine Komödie. Aber, und das ist das Interessante an dem Film, er ist das in dem Bewusstsein, dass er in einer Zeit, in der das Ganze wieder brenzliger geworden ist, das nicht als reine Komödie vermarkten kann. Also hat er eben diese Elemente des Thrillers, des Paranoia-Thrillers auch. Und damit arbeitet er dann in so einer Form von Hybrid, also ein Genre-Hybrid, ne? Es ist so, dass in Russland die Hank Rogers-Figur dann Kontakt mit dem Entwickler des Games aufbaut, um sich mit ihm anzufreunden, um genau zu sein. Und das ist auch eine Entwicklung, die eigentlich interessant ist, also die Buddy-Struktur des Films. Und dabei haben sie aber anzukämpfen gegen die wirtschaftlichen Interessen, die dann auch Russland und vor allem der russische Geheimdienst mit diesen Dingen verbinden. Und da hat man natürlich dann einen KGB-Offizier, einen überambitionierten, der entsprechend auch eine Agentin wird auf ihn angesetzt und so weiter. Und das Witzige an dem Film ist ja eigentlich auch, dass er eine Situationskomik darauf aufbaut, dass der Weltbürger, also der in Japan lebende Niederländer, der sich in den USA gut auskennt, nach Russland kommt und nicht drauf gefasst ist, wie totalitär die Struktur dort ist.
Absolut, aber was ich wahnsinnig spannend fand, was du jetzt ganz am Anfang gesagt hattest, ist die Zeit, in der der eingespielt, also 1988, 1989, weil sich das über diesen ganzen Film legt und immer intensiver wird, dass wir eigentlich dabei zugucken, wie die Sowjetunion gerade zerfällt, wie Gorbatschow sozusagen sich durchsetzt, für andere Werte steht, aber am Ende auch schon, es herrscht ja immer noch Kommunismus und eine kommunistische Struktur, sich aber der Kapitalismus breit macht, indem es um dieses Spiel geht und eigentlich am Ende auch sozusagen die russische Seite entdeckt, wie viel dieses Spiel eigentlich wert sein kann. Das heißt, am Ende geht es schon ums Geld.
Ja, das finde ich einen sehr interessanten Punkt, weil es ist ja im Grunde in der sozialistisch-kommunistischen DNA eigentlich nicht angelegt, wirtschaftliche Interessen ins Zentrum zu stellen. Aber man hat das natürlich, die ganze Entwicklung der Sowjetunion bereits ist ja davon geprägt, also von Bereicherung, von Klassendenken und so weiter, das aber nie nach außen dringen durfte. Deswegen ist das natürlich auch so von Geheimdiensten behütet, ne? Also diese wirtschaftlichen Interessen, die ja eigentlich wirklich gierig sind, ja, Und man könnte fast behaupten, dass das Verhalten der russischen Beteiligten hier noch wesentlich gieriger ist als das von den anderen, die dort präsent sind, weil die eher so in dieser Business-Verhandlung Deals machen, ja, wie sie es kennen, während bei den Russen hat man dann das Gefühl, also in diesem Film meine ich jetzt, dass sie zu allem bereit sind, ja, um daraus ihren Vorteil zu ziehen.
Vielleicht kann man an dieser Stelle kurz unseren Hörenden erklären, dass große Teile dieses Films handeln tatsächlich von einem Art Rechtsstreit. Und bei diesem Rechtsstreit ziehen eigentlich der KGB und die russische Spionage die Strippen, und zwar auf der Seite der Amerikaner beziehungsweise der Briten, und man versucht, sich gegeneinander auszuspielen, indem man mehr und mehr Geld versucht rauszuschlagen. Und das wird dem Film tatsächlich sehr häufig vorgeworfen, dass dieser Rechtsstreit so ein bisschen zu viel Zeit einnimmt und zu viel Raum einnimmt. Aber er macht eigentlich genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, ziemlich deutlich. Nämlich auf der einen Seite geht es darum, immer noch für das Russland und die Sowjetunion zu stehen, die natürlich das größte und das wichtigste Land ist, das es auch zu beschützen gilt, und es gilt sozusagen auch dieses Eigentum dieses Spiels zu schützen, aber am Ende geht es einfach schlichtweg um Kohle.
Das wird auch immer deutlicher. Also das heißt, das sickert dann immer mehr durch. Ja. Und das stimmt. Ich habe auch ein bisschen Befürchtungen gehabt, als ich den Film begann, weil er wird ja auch mit The Social Network verglichen. Auch einem Film, der jetzt ein späteres Phänomen, also die Entstehung von Facebook, beschreibt, der aber das Problem hat, dass all diese Computerfilme haben. Wie stellt man eine Person, die als Programmierer oder Hacker oder sonst wie tätig ist, spannend in einen Kontext? Und dieser Kontext ist dann dieser Wirtschaftskrieg, der aber auch wieder eigentlich erfordert, dass Leute in Meetings sitzen, was auch nicht sonderlich spannend ist, filmisch gesehen. Der Film löst das auch tatsächlich vorhersehbar durch eine Überdramatisierung an mindestens einer Stelle, wo er dann auch eine Action-Szene mal hat. Aber, und das ist ja das Interessante, dass er dann versucht, tatsächlich eine originelle Lösung dafür zu finden. Er lässt die Action-Realhandlung in Computerspielgrafiken übergehen, und zwar in dieser verpixelten Variante der End-80er, Früh-90er, ja, End-80er eigentlich. Und das ist aber auch gleichzeitig das, was mich persönlich ja damals schon nie gereizt hat und was jetzt so wiederkehrt als ein Retro-Phänomen aus einer Zeit, die mir sehr bewusst ist, aber wo mich ganz andere Dinge beschäftigt hatten. Also das ist eigentlich so das, was für mich im Nachhinein, um es positiv zu sagen, mir Dinge erschließt, die ich wahrgenommen, aber nie als besonders aufregend oder interessant empfunden hatte. Was sich auch ganz gut ergänzt, ist, dass der Film mit Popmusik der 80er Jahre zum Teil arbeitet, was zu erwarten ist. Er hat zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, Europe dabei, Final Countdown oder Pet Shop Boys. Und das sind natürlich Dinge, die ich auch sehr bewusst mitbekommen habe. Vor allem, ich meine, ich war in der Schule und da spielten diese Dinge natürlich eine enorme Rolle. Und diese Mischung hat dann wiederum einen sehr nostalgischen Wert, kann ich sagen. Also der Film ist so ein Wechselbad. Er ist ein Wechselbad aus Dingen, wo ich mich quasi gefragt habe, oh, wie kommt er jetzt hier wieder raus dramaturgisch? Dann schafft das irgendwie, dann gibt es diese komödiantischen Elemente natürlich, es gibt die Popkulturelemente, Retro 80er, und dann eben diese zum Teil originellen Lösungen. Also so habe ich es zumindest wahrgenommen.
Du, ich habe es auch tatsächlich ähnlich wahrgenommen, und ich finde, dass es mal wieder ein Film ist, der wirklich so sehr ausgewogen zwischen Unterhaltung und Information auf der anderen Seite ist und ein bisschen Action und Thriller. Also er schafft es wirklich, was du vorhin als Genre-Hybrid bezeichnet hast, das kriegt er auf einer mainstreamigen Art und Weise sehr unterhaltsam hin. Und das funktioniert, glaube ich, genau wie du auch sagtest, über dieses Retro-Nostalgie-Moment, die popkulturellen Referenzen, aber dann auch trotzdem diese Thriller-Ästhetik, die er immer wieder reinpackt und drüber legt, aber dann eben auch immer wieder verfremdet über diese 8-Bit-Computer-Ästhetiken. Also es steckt natürlich wahnsinnig viel drin. Es ist ab und an ein bisschen überfordernd und man muss sich wieder sortieren beim Gucken und bei der Wahrnehmung des Films. Aber ich finde auch, dass er das tatsächlich ziemlich gut löst. Und ich muss auch sagen, wenn man sich allein mal die Grundthese im Moment vorstellt, ich mache einen Film über den Kalten Krieg und den Konflikt zwischen der westlichen Welt und der Sowjetunion bzw. Russland, ist natürlich erstmal im Moment nicht das gängigste Thema, das man sehen möchte. Und das aber so hinzukriegen, mit diesem Unterhaltungsmoment, aber auch der Ernsthaftigkeit, die ja dennoch durch den ganzen Film hindurch vermittelt wird, finde ich schon ziemlich gelungen.
Ja, also das Interessante ist, dass diese Thematik offenbar schon geeignet ist, weil sie so eng verknüpft ist, wie man es erst nicht mehr erwartet, diese Zeit zu vermitteln. Und ich musste manchmal an einen Film denken, der in einer ähnlichen Zeit spielt, in Deutschland allerdings, nämlich 23, den Film über den Hacker Karl Koch. Das ist auch ein Film, der sehr elegante und interessante Lösungen findet, eben diese eigentlich unspektakulären Aktionen in filmische Ereignisse aufzulösen und der auch dann diese Verknüpfung hat mit der Kalten Kriegsthematik, also mit dieser Idee, was machen wir jetzt mit den Dingen, wir dringen ein in Bereiche und so weiter. Da geht es ja um Hacker tatsächlich, die sich auch zu Geld machen lassen. Ja? Also diese tatsächliche Verknüpfung von diesen virtuellen Raumaktivitäten und eben realer, knallharter Politik und auch Kriegsphänomenen eigentlich, also kalter Kriegsphänomenen.
Mhm. Lass uns doch mal ein bisschen versuchen, jetzt die Brücke zu schlagen, weil du hast es ja jetzt eigentlich schon gemacht mit 23, zu den Themen, die wir uns überlegt haben. Du hattest ja einen sehr interessanten Essay geschrieben über Krisennarrative beziehungsweise den Paranoia-Thriller, der sich gewandelt hat eher in ein paranoides Kino. Und ich habe mir den Text nochmal durchgelesen und muss sagen, dass tatsächlich für mich der Film wirklich ganz gut da reinpasst, aber sozusagen dieses paranoide Kino auch tatsächlich nicht in Amerika stattfinden lässt, sondern in der Sowjetunion stattfinden lässt. Denn auch in der Sowjetunion, ich nehme jetzt mal deine These so ein bisschen voraus, geht es ja sehr stark darum, es ist kurz vor dem, wie wir gesagt haben, Zerfall der Sowjetunion und man spürt, dass sozusagen der Feind im eigenen Land auch immer und die Paranoia im eigenen Land eine immer größere Rolle spielt. Und das ist ja eine der Thesen, die du in deinem Essay sozusagen aufstellst. Und vielleicht könntest du uns ganz kurz sagen, was dich dazu geführt hat, diesen Text zu schreiben und um was es darin tatsächlich geht.
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Ich will vielleicht auch mal sagen, also zu welchem Anlass der überhaupt entstanden ist. Denn es gab eine Tagung in Berlin, die wurde von Johannes Pause, Irina Gradinari und Nicolas Immer organisiert und hatte den Titel »Medialisierungen der Macht«. Und da ging es eben um filmische Auseinandersetzungen mit Machtstrukturen. Und für mich war damals, es gibt auch ein Buch, das konkret zu dieser Tagung erschienen ist im Fink Verlag, Medialisierung der Macht. Und der Vortrag, den ich zu dieser Tagung beisteuerte, war sofort von einem Film erstmal inspiriert, nämlich Enemy of the State. Das ist Staatsfeind Nummer 1 heißt der, mit Will Smith und Gene Hackman. Dieser Film war für mich ein Wendepunkt in der amerikanischen filmischen Auseinandersetzung mit diesen weltweiten Konflikten, Geheimdienstkonflikten vor allem, also mit Phänomenen wie Überwachung, Entmachtung des Individuums, aber dann auch wieder individuellen Interessen, dieses System auszubeuten. Also all diese Strukturen kommen da zusammen. Und das Interessante an dem Film, der von Tony Scott Ende der 90er, ich glaube 98 gedreht wurde, ist der enge Bezug, den er hat zu dem Film The Conversation, Anfang der 70er Jahre, 74, von Francis Ford Coppola, ebenfalls mit Gene Hackman. Und der Bezug wird im Film selbst aufgetan, in dem Gene Hackmans Foto in dem neuen Film von Tony Scott ist ein Foto aus dem Film, aus seiner Rolle in The Conversation. Nun ist The Conversation ein Paranoia-Thriller der 70er Jahre und zwar in dem Stil, wie es vor allem Alan J. Pakula vertritt, der ja mit All the President's Men, mit seinem Film über die Watergate-Affäre, ne, die Aufdeckung dieses Korruptions- und Abhörskandals um Nixon damals sehr erfolgreich war. Und der hat eine ganze Reihe von Filmen gemacht. Also zu denen gehören auch The Parallax View, Zeuge einer Verschwörung und Klut. Und all diese Filme zeigen eigentlich ein System, das feindlich ist und das Individuum, das gegen dieses System im Grunde ankämpfen muss. Diese Filme haben meistens so eine unbestimmte Macht im Hintergrund. Also, aber man kann durchaus davon ausgehen, es gibt eine Verschwörung, die dahinter steckt. Und ganz konkret wird das natürlich, und das war ja auch real so, in All the President's Men. Denn da ist völlig klar, dass Nixon als letzter Auftraggeber dahinter stand, seine Parteikonkurrenten, also quasi der anderen Partei, abzuhören im Watergate Hotel in Washington D.C. Und das ist etwas, was jetzt in der Aufdeckung durch die Washington Post Journalisten führte zum Rücktritt, zum Freiwilligen des Präsidenten. Und da haben wir im Grunde ein Phänomen, das im eigenen Land spielt, also anders als du das eben sagtest, und wir haben eine relativ klare Idee davon, dass das Individuum gegen dieses System kämpfen muss und kann sogar, ja, und manchmal auch erfolgreich ist. Das Ganze spielt seit den 70ern, seit dem New Hollywood Cinema immer mal wieder eine Rolle. Aber es ist interessant, dass die 80er Jahre zum Beispiel, da gibt es Verschwörungsstrukturen und Paranoia-Strukturen in Filmen, aber es ist nicht so im Zentrum, wie man das erwarten würde, in einer Ära, die man als den mindestens zweiten Kalten Krieg ja bezeichnen kann, nämlich den Konflikt, den Ronald Reagan zum Beispiel durch sein Star Wars-Programm damals beschworen hat, wo es wirklich um ein atomares Konfliktpotenzial ging. Man konnte damals noch nicht ahnen, dass das Ganze noch gefährlicher würde, nämlich heute, wo die Schlagkraft dieser atomaren Waffen ja noch wesentlich größer und gefährlicher geworden ist und auch die Bereitschaft, sie einzusetzen, ganz anders kommuniziert wird. Also wir befinden uns heute tatsächlich in einem, könnte man aus dieser Logik heraus sagen, mindestens dritten Kalten Krieg.
Und man könnte ergänzen, dass wir jetzt noch gar nicht darüber sprechen, weil wir vorhin natürlich über Computerästhetiken, Gamification gesprochen haben. Wir wollen natürlich jetzt überhaupt nicht anfangen, über künstliche Intelligenz und die Macht von künstlicher Intelligenz zu sprechen, die natürlich auch gerade beim Militär und dem Einsatz von Waffen eine zunehmend größere Rolle spielt.
Das stimmt, ja.
Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ich finde es also bemerkenswert, dass in den 80ern, da habe ich diesen Film War Games, Kriegsspiele schon erwähnt, von John Badham, der tatsächlich das Ganze als Coming-of-Age-Film auch verhandelt. Und auch hier übrigens ist es sehr interessant, dass der jugendliche Hacker, der mit Unterstützung seiner Freundin da in den Computer eindringt und glaubt, dass er ein Spiel spielt mit diesem anderen Computer, dabei ist das der Pentagon, der quasi reagiert wie auf einen Angriff von außen und fast einen nuklearen Krieg dabei entfesselt. Und es ist bis zum Schluss nicht klar, ob das heiß wird oder theoretisch bleibt. Also das ist schon eine andere Variante. Und die Idee, die mir dann kam, die auch ein bisschen von einem weiteren Buch übrigens, das ich empfehlen kann, geprägt ist, Peter Bürger, Kino der Angst, Terror, Krieg und Staatskunst aus Hollywood. Das ist ein ziemlich umfangreiches Buch aus dem Schmetterling Verlag. Findet man antiquarisch eigentlich noch ganz gut. Kino der Angst von Peter Bürger. Und das ist eine Bestandsaufnahme dieser politischen und oft vom Pentagon mit unterstützten amerikanischen Spielfilme, die dann mehr und mehr ins Zentrum treten der Filmproduktion. Und Enemy of the State, Ende der 90er Jahre, ist insofern ein Paradigmenwechsel, weil der Dinge eingesteht sogar. Also im Grunde, man konnte sich, als ich den Film sah, habe ich mir gedacht, das ist jetzt ein tolles Modell, aber das wäre ja schlimm, wenn es so wäre. Und dann ist die NSA als Institution, die also privat Spionageaktivitäten, privatwirtschaftlich Spionageaktivitäten betreibt, ist tatsächlich real gewesen. Das war aber noch nicht so bekannt. Als der Film rauskam, ist das dadurch tatsächlich in der Öffentlichkeit viel präsenter in der Diskussion auch geworden. Und dann wurde Folgendes klar, was auch für Tetris für mich wichtig ist, dass das, was man den Paranoia-Thriller der 70er nannte, also wo ein Individuum in eine Verschwörung gerät und sich dagegen wehrt, dass das ersetzt wird nach und nach durch ein einen in sich bereits paranoiden Thriller. Also ein Film, in dem das Individuum sich an einem Netzwerk unterschiedlichster Verschwörungsstrukturen sieht, die völlig unübersichtlich geworden sind. Und das klingt banal erstmal, also die Idee der Unübersichtlichkeit, aber es ist halt der nächste Level. Es ist wesentlich gefährlicher und es ist wesentlich weniger zu bewältigen, vor allem für das Individuum. Denn Enemy of the State ist ja der Durchschnittsmann, der eigentlich völlig unbescholten ist, ein Anwalt sogar ist, der dann durch das Spiel der Geheimdienste, und zwar verschiedener Geheimdienste in diesem Fall, zu einem Staatsfeind gemacht wird, also künstlich gemacht wird. Und das ist etwas, was nach 9/11, also im Jahr 2001, dann nochmal verschärft wurde, weil hier plötzlich unterschiedlichste Kriegsparteien ja eine Rolle spielten und diese kalte Kriegsstruktur, die man im Vietnamkrieg hatte, die man in den 90er Jahren auch im Irakkrieg hatte zum Beispiel, die und Afghanistan natürlich dann auch, die wurden plötzlich in ganz andere Bereiche, auch Wirtschaftsbereiche, noch viel stärker verlagert und vor allem ins Bewusstsein des Publikums gerückt. Also meine These ist tatsächlich, dass sich um diese Zeit, nicht mit 9/11, aber um diese Zeit herum, das hat eine gewisse Logik dann auch, wenn man es rückblickend betrachtet, sich ein neues Kino herausbildet. Und diese paranoide Struktur, also dass der Film selbst ein Wahngebilde ist, also für uns als Zuschauer zu einer Art Netzwerk der Verwirrungen wird, ja, und der Verstörung. Das ist meiner Meinung nach auch die Basis von Tetris, obwohl der Film eigentlich so harmlos daherkommt, also so eben als Komödienhybrid, ne, mit diesen Strukturen.
Absolut, und deshalb passt er, glaube ich, auch genau da in diesen Kontext so wunderbar mit rein. Und was ich ja auch noch ganz spannend fand an deinem Text, was du jetzt noch so ein bisschen unterschlagen hast in deiner Beschreibung, ist das Jahr 1999 bis 2001, da ist natürlich auch das Internet mit entstanden.
Ja. Oh ja.
Beziehungsweise, dass wir von Bildern sehr stark geprägt wurden, wie wir es heute ja für selbstverständlich sozusagen ansehen. Mhm. Und das hat ja wahnsinnig viel mit den Menschen gemacht und den Gesellschaften gemacht. Und was du ja auch beschreibst, ist, dass ja ein Thema, was auch im Nachklapp an 9/11 ja alltäglich wurde, ist Überwachung. Dass man einfach als Privatperson oder Person im öffentlichen Raum einfach ständig überwacht wird. Das hat sich natürlich dann auf die sozialen Medien, du hast vorhin schon The Social Network, was natürlich darin ein großes Thema ist, oder natürlich dann auch Snowden, der Film, noch ein viel prägnanteres Thema ist. Einfach diese totale Überwachung des Privatindividuums durch das Internet, durch die sozialen Medien und Netzwerke und wie das sozusagen immer weiter in den Alltag und in das Bewusstsein der Menschen eintritt, was natürlich auch zu einer Grundparanoia führt, die man lebt im eigenen Land. Und das andere Thema, was natürlich auch wahnsinnig spannend ist, dass sozusagen der Krieg auf einmal im eigenen Land stattzufinden scheint.
Ja, das ist auch interessant. Deswegen hat 9/11 doch eine besondere Bedeutung, weil es den Krieg ja zum Beispiel in das scheinbar nicht angreifbare Nordamerika gebracht hat. Also direkt in die Zentrale, ne, der Wirtschaft und der Politik. Das ist auch interessant. Also die World Trade Center. Und dass das, glaube ich, ein Trauma ist, dass wirklich dann 20 Jahre danach immer noch nicht verarbeitet werden konnte so richtig. Und es hat ja auch sehr viel ausgelöst. Und es hat auch ein international, denke ich, in zum Teil neue Definitionen von Politik und Wirtschaft mit sich gezogen. Und auch diese Idee des War on Terror, also des Krieges gegen den Terrorismus, im öffentlichen Bewusstsein nachdrücklich verankert, sodass auch das Kino sich verändert hat. Man hatte auch in den 80er Jahren zum Beispiel, um es konkret zu sagen, auch islamistische Attentate. Ja? Der Film To Live and Die in L.A. von William Friedkin von 1985 beginnt damit, dass ein Selbstmordattentäter offensichtlich das Hotel, wo Ronald Reagan einen Vortrag hält, infiltrieren möchte. Und das wird aber dann verhindert von dem Protagonisten. Und es gibt in anderen Filmen, Delta Force und so weiter, also so Actionproduktionen aus der Zeit, gibt es diese Idee des des islamistischen Terrors bereits. Da ist man erstaunt, wie früh das eigentlich einsetzt. Aber, und es wirkt, glaube ich, heute noch mal anders, weil man ja andere Erfahrungen damit einfach auch medial hat. Und das ist etwas, was danach dieses Bewusstsein verändert, auch die Art, wie Filme inszeniert werden. Und das ist eigentlich auch verknüpft mit meiner These, dass also diese Hybridität, dieses Changieren zwischen verschiedenen Genres, zwischen verschiedenen Erzählhaltungen, Perspektiven, zwischen medialen Ausdrucksformen, wie zum Beispiel dem Changieren zwischen Realfilm, Animation, wie wir es ja jetzt auch erwähnt haben, das ist alles in Tetris auch drin. Und das wäre etwas, was eine formale Entsprechung zu dieser Idee des paranoiden Films ist.
Absolut. Und natürlich dann auch, ich würde fast noch eins weitergehen, ich würde es jetzt niemals Biopics nennen, aber natürlich die Tradition, die ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch immer größer wurde, dass man einfach based on a true stories Filme mehrheitlich auch zu diesen Themen macht, spielt da natürlich auch eine Rolle. Man möchte es sozusagen in der Realität verankern, aber dennoch fiktionalisieren.
Ja, mir fällt gerade ein, dass es ja eine ganze Reihe gibt von Filmen, die in der ehemaligen DDR spielen. Und vor allem, jetzt würden einige sagen, ja, diese Westproduktionen, also von Das Leben der Anderen über Ballon bis hin zu Nahschuss, jetzt relativ aktuell, das sind alles Filme, die mal intensiver, mal etwas generischer, die Bedrohung innerhalb des eigenen Lebensraums ja auch thematisieren. Also das sind alles Filme, wo wie in Ballon zum Beispiel die Kindergärtnerin selbst zur Stasi-Mitarbeiterin dann zählt und wo man permanente Befürchtungen haben muss, etwas Falsches zu sagen oder durch bestimmte Umstände eben in Lebensgefahr zu geraten. Und das ist etwas, was dann in Nahschuss bei jemandem, der ja freiwillig mitarbeitet bei dem Ausspionieren, um eben sein Lebensmodell tatsächlich zu verwirklichen als Wissenschaftler, der immer mehr reingerät in diese Korruption, auch diese charakterliche Korruption, die das mit sich bringt und dann tatsächlich sein Leben verliert, ne? Also zum Opfer des Systems.
Das wollte ich gerade sagen und der Film von Franziska Stünkel zeigt ja einfach auch sozusagen ein Anti-Hollywood-Kino, in dem er ja wirklich einfach die Verzweiflung in diesem brutalen Ende seines Todes einfach klar macht, was das System bedeuten kann und wozu das System führen kann.
Da ist auch der Titel hochinteressant, weil Nahschuss ist ja sowohl ein filmischer Fachbegriff, also die Nahaufnahme, wie auch dann die Art der Hinrichtung, die er hier erfährt, ne? Also aus nächster Nähe von hinten in den Kopf geschossen zu bekommen. Auch auf so eine Art der bürokratisierten Entpersönlichung, dass weder der Henker sein Gesicht sehen kann, noch die anderen Leute lange mit ihm konfrontiert sind, weil er wird dann einfach sofort weggepackt und pragmatisch, ne? Und verschwindet einfach von der Welt dadurch. Also es geht da nicht um eine dramatische Form des Exempels, das dann statuiert wird, wie man das vielleicht aus anderen totalitären Systemen wie der Nazi-Zeit oder sowas kennt. Aber das ist etwas, was filmisch absolut anti-Hollywood ist. Das ist Tetris definitiv nicht. Tetris ist ein Film, der sehr kompatibel ist, der wirklich mit den Mitteln Hollywoods arbeitet. Aber das Interessante ist, dass es meines Erachtens wirklich um ähnliche Strukturen geht, um ähnliche Strukturen der Angst vor einer Verschwörung ist vielleicht nicht das richtige Wort, sondern es ist eigentlich eine Verseuchung des Systems durch ein Virus der Korruption, also der ideologischen Verblendung und gleichzeitig auch der Gier, die damit verknüpft ist, das System für sich arbeiten zu lassen.
Und ja tatsächlich sozusagen in einem System, in dem das Individuum eigentlich nicht so eine große Rolle spielen soll, sondern es geht um das Kollektiv, aber das Kollektiv marode ist oder marode geworden ist und sozusagen jetzt wiederum das Individuum Angst um sich selbst hat.
Ja. Und das in einer Zeit, wo das Individuum tatsächlich ja auch auf den Prüfstand gestellt wird. Also da muss ich sagen, das ist etwas, was ich mit einem manchmal erstaunlich großen Verwunderung und Irritation verfolge, dass wir also momentan zwar uns in einer Ära des, der narzisstisch-medialen Selbstdarstellung und Selbstfeier befinden, aber auch gleichzeitig die Werte, die eigentlich vermittelt werden, immer so einen kollektiven Anspruch auch behaupten und einen verallgemeinernden Anspruch, der oft in kompletten Gegensatz zu einem individualistisch geprägten Bild von Selbstausdruck, Selbsterfüllung und auch von Kunst steht. Ne? Also ich habe das jetzt ein bisschen grundsätzlich ausgedrückt, aber ich glaube, dass diese Filme tatsächlich auch, also ein Film wie Tetris auch, diese Ambivalenzen, diesen Zwiespalt, ne? Also zwischen der Erlebniswelt des Individuums, das so eine eigene Vision verfolgt, ja, und dann den Individuen, die ihre Bereicherung entgegenstreben und einem System, das die Entindividualisierung eigentlich fordern muss, um den Kollektivismus überhaupt noch argumentieren zu können. Also ein System wie der reale Sozialismus in dem Fall, ja? In Russland in dem Fall. Und das, finde ich, kommt in den Filmen rückblickend wahrscheinlich besser zum Ausdruck, als man das in der Zeit selbst verstanden hat.
Da gebe ich dir völlig recht. Und ich frage mich gerade, worüber ich viel nachdenken musste, auch als ich deinen Text nochmal gelesen hatte, ist das Thema Gamification. Weil ich natürlich schon auch sagen würde, dass Computerspiele und wie viele Menschen ja einfach auch gewohnt sind, Computerspiele täglich oder zumindest sehr häufig und regelmäßig zu spielen, einfach dazu geführt hat, dass wir Filme ganz anders wahrnehmen, dass wir Filme ganz anders lesen, dass aber Filme auch ganz anders inszeniert werden. Das können natürlich dennoch Ego-Shooter-Momente sein, die jetzt relativ klassisch wären in Kriegsästhetiken und Kriegsfilmen. Aber das ist, glaube ich, auch dieses, dass wir so gewohnt sind, multiperspektivische Inhalte zu konsumieren, dass wir das jetzt einfach auch von Filmen erwarten oder beziehungsweise DrehbuchautorInnen und RegisseurInnen es gewohnt sind, so zu erzählen. Und das hat mich in...
Mach nur.
Und das hat mich in Tetris eben auch die ganze Zeit beschäftigt, weil natürlich waren wir die ganze Zeit an den beiden Figuren eigentlich dran oder vor allem natürlich an dem Niederländer, der in die Sowjetunion gereist ist. Aber dennoch haben wir sehr viele Einblicke in den Lebensalltag unterschiedlichster Figuren erhalten. Und das hat für mich auch sozusagen dieses Phänomen der Gamification, wir wollen mehr über alle kennenlernen und wissen, einfach auch sehr klar verdeutlicht.
Und ich denke, und ich gebe dir komplett recht bei dieser Beobachtung, ich denke, dass das auch ein Schlüssel ist, um zu verstehen, was paranoides Kino bedeuten könnte. Weil Paranoia sind ja Wahnvorstellungen erstmal, die aber immer wieder sich zu bestätigen scheinen. Und Film selbst ist ja in seiner in sich schlüssigen Dramaturgie in vielen Fällen, ist ja so eine Art paranoides System, könnte man sagen. Also ein sich selbst erfüllendes System. Und alles, was man befürchtet, trifft dann irgendwo auch zu, damit der Film überhaupt zu einem Punkt kommt. Aber es wird deutlicher, dass Filme tatsächlich in der Ära, über die wir jetzt sprechen, das sind die letzten zwei Jahrzehnte eigentlich. Ich hatte erwähnt Spy Game, der Film mit Robert Redford, übrigens auch ein Veteran des Paranoia-Thrillers mit Die drei Tage des Condor und All the President's Men. Der dann mit Brad Pitt zusammen in dem Film von Tony Scott auftritt. Und Tony Scott ist wiederum der Regisseur von Enemy of the State. Also jemand, der diese Multiperspektivik bereits perfektioniert hat zu einer paranoiden Erzählstruktur hin. Und ein anderer Film, der mir dazu einfällt, ist Leonardo DiCaprio in Der Mann, der niemals lebte von Ridley Scott. Auch ein Film, der diese Strukturen reflektiert und so weiter. Also das finde ich ziemlich auffällig und das ergänzt eigentlich genau diese Thesen. Vielleicht ein interessanter Seitenaspekt, ich musste auch bei Tetris an einen anderen Film denken, der diese Zeit sehr spektakulär refabuliert, nämlich Atomic Blonde. Atomic Blonde spielt ja in Berlin, Ost-West-Thematik, also Ost-West-Berlin, auch kurz vor der Maueröffnung und hat mit Charlize Theron da so eine weibliche Superheldin eigentlich etabliert, die dann in erstaunlich packenden Kampfszenarien, also da haben wir ja Plansequenzen, ne, ungeschnittene Momente, wo diese Kämpfe auch wirklich in Erschöpfung münden und ziemlich drastisch sind, ne? Aber ein Film, der ein völlig irreales Bild von dieser Stadt zeichnet auch. Also wo von vorne bis hinten klar ist, dass es ist falsch, wie er es zeigt. Ja? Aber er möchte es trotzdem auf diese Weise zeigen. Und das passt dann wieder unglaublich gut in den Blick, den wir von heute auf diese Ära haben.
Ich muss ja zugeben, ich musste sehr kichern, als du mir sagtest, dass dir sofort auch Atomic Blonde eingefallen ist. Und dann musste ich in meinem Gedächtnis kramen, als ich den das letzte Mal geguckt hatte und war so, ja klar, Markus, du hast total recht, weil er passt wirklich fantastisch gut dazu. Und als kleiner Funfact für die, die sich nicht mehr erinnern oder es nicht wissen, auch Atomic Blonde basiert ja auf einem Graphic Novel, auf The Coldest City von Anthony Johnston. Das heißt, auch da wird sozusagen, da wird eine Geschichte adaptiert. Es geht natürlich nicht um ein Computerspiel, aber es findet sozusagen ein Wechsel statt, nicht des Genres in diesem Fall, aber natürlich sozusagen, wir haben von einem Graphic Novel in einen Film und es wurde dem Film auch recht häufig vorgeworfen, aber auf der anderen Seite passt das, finde ich, auch ganz gut in die Wahrnehmung von so einer Art Film und einer Art Geschichte.
Gamification war der erste Begriff, das Comichafte. Das ist jetzt ganz interessant, weil jetzt muss man sagen, es gibt ja auch bei der Comic-Wahrnehmung unterschiedliche Generationen. Also es gibt ganz klar die Generation, die wie auch ich natürlich geprägt ist von DC und Marvel Comics der 70er und auch 80er Jahre und eben den, was weiß ich, Comic-Versionen von Star Wars oder sonst was, was man damals eben gelesen hat. Aber dann eben dieser Aufstieg der Graphic Novel, also der künstlerisch geadelten Comicform, die dann wiederum auch so, naja, das ist ja in den Laufe der 80er Jahre hat sich das etabliert mit Frank Miller und so weiter. Und es ist ganz interessant, dass eben Atomic Blonde ja quasi auf dieses Phänomen aufsetzt, aber gleichzeitig in einer Zeit spielt, wo es noch den klassischen Superhelden eigentlich gab, ja, und diese Dekonstruktion sich erst nach und nach etablierte. Es überlappt sich natürlich, das ist mir auch klar. Aber es kommt immer auch auf die Generationswahrnehmung dieser Phänomene an. Und es gibt natürlich auch Ähnlichkeiten in Comic-Dramaturgie, in Comic-Ästhetik und in Computerspiel-Ästhetik, ne? Also das ist auch interessant, dass es da immer wieder so Wechselverhältnisse und Adaptionen, crossmediale Phänomene auch gibt und so weiter. Um es nicht so diffus jetzt zu machen, ich denke, dass die Computerspielthematik etwas ist, was ähnlich reflektiert wird in Tetris, wie eben die Comic-Ästhetik und Comic-Thematik in Atomic Blonde. Ne? Und möglicherweise sind das aber beides Filme über Leute, die die 80er Jahre nicht erlebt haben. Denn ich habe auch kürzlich, wenn ich mit meinen Studierenden darüber rede, was es bedeutet, filmisch eine frühere Ära zu rekonstruieren, es oft leichter ist zu sagen, wir machen jetzt König Victoria oder das Dritte Reich als Film, statt eben wir lassen einen Film in den späten 70ern oder in den mittleren 80ern spielen, weil da ist es wirklich sehr schwer zu recherchieren und auch klarzustellen, welche Elemente des Jahrzehnts davor spielten noch eine Rolle, was war wirklich State of the Art in dieser Zeit, ja? Und das Ganze läuft dann darauf hinaus, dass man eine idealisierte Idee dieser Zeit entwickelt und die dann auch umgesetzt wird. Also die Filme über die 80er Jahre sind für die Leute, die die 80er erlebt haben, meistens irgendwie befremdlich, weil man dachte, nee, die 80er sahen noch eher nach den 70ern aus und es gab natürlich diese Popmusik und sowas, aber die eigentliche Mode war auch nicht so, wie man sie heute eigentlich sehen möchte, sondern man pickt sich halt die Rosinen raus und das ist dann 80er Retro.
Ich wollte gerade sagen, und das ist natürlich dieses ganze Nostalgie-Moment, das da einfach in jeder Sekunde mitschwingt, das natürlich komplett übertrieben ist. Also ich habe einfach diese Szene, in der The Final Countdown vorkommt, das ist ja die einzige richtige Tanzszene in dem Film. Mhm. Und das ist so überzogen, ästhetisiert 80s, dass es schon überhaupt nicht mehr 80s ist. Es ist so künstlich 80s, dass man es dem Film überhaupt nicht abkauft. Aber natürlich, darin liegt die Kraft des Films. Er ist übertrieben, er ist überzogen. Das Spiel legt sich über diesen Film, das ja eigentlich, wie wir auch schon gesagt haben, ein wahnsinnig simples Spiel ist. Dass es eigentlich sozusagen ja auch diese Faszination hat, warum zum Geier wollte das jeder spielen? Warum macht es süchtig? Was der Film überhaupt nicht hinterfragt, sondern er geht das einfach mit. Das ist sozusagen Fakt, ist, das Spiel ist genial. Und es legt sich, diese Leichtigkeit legt sich dennoch über diesen ganzen Film drüber. Ich wollte jetzt gerade, weil wir uns doch jetzt schon langsam dem letzten Part unseres Gesprächs doch hingeben, eine steile These aufstellen. Und eigentlich führt die mich zurück zu dem, was du gesagt hast, dass du nie Tetris gespielt hast, dass du dich eigentlich nie für Computerspiele interessiert hast, dass du aber in Tron sozusagen digitale Welten kennengelernt hast. Ich habe eine These, warum ich glaube, warum es jetzt so viele Retro-Filme gibt, die auch eine Verschwörungsästhetik oder eine Verschwörungsthematik haben, ist, dass das unsere neue Science-Fiction ist, ein Stück weit. Dadurch, dass wir sozusagen jetzt alles, was mal Science-Fiction war, im Moment in der Realität durchleben, wenn wir uns künstliche Intelligenz, wenn wir wieder bei dem Thema angucken, wenn wir uns die digitalen Welten angucken, wenn wir uns die Dauerüberwachung durch das Internet, die Handys, von denen man denkt, sie hören uns ständig zu und spielen uns die perfekte Werbung entgegen.
Das tun sie.
Gucken wir doch gerne in die Vergangenheit und suchen da nach unseren Verschwörungen und nach unserer Science Fiction.
Aber ist das dann beruhigend oder hat das dieses beunruhigende Potenzial, dass man dann sagt, ah, da fing's an?
Sehr gute Frage. Ich glaube, es hat beides. War für dich Tetris mehr beruhigend oder beunruhigend?
Er war nicht beunruhigend. Er hat mich an Dinge erinnert in der Gegenwart, die mich beunruhigen, aber der Film selbst hat das nur indirekt eigentlich ausgelöst. Also ich denke, ja, der Film geht um die Wurzeln einer Entwicklung, die sich dann einfach hemmungslos weiter gewuchert ist, würde ich jetzt mal in der Vorstellungswelt des Paranoiden sagen. Nämlich, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion zu neueren und noch größeren Problemen für die Welt geführt hat. Das, denke ich, ist da in den Wurzeln erkennbar. Das ist bei einem Film wie Atomic Blonde eher rudimentär. Also der gefällt sich eher in Actionfilmen Standardsituationen, die er originell löst. Also da ist er nicht so fern von John Wick oder sowas. Ja? Also er braucht halt diese extreme Grundsituation. Was mir aber auch gut gefallen hat, muss ich sagen. Ne? Obwohl es wirklich grundfalsch ist. Also dass man dann 99 Luftballons im Jahr 89 oder sowas so reinbaut. Ich kann, glaube ich, sagen, das hat wirklich keiner mehr gehört. Das ist ein Phänomen von 83 oder so. Und das sind natürlich aber Dinge, die in, sagen wir mal, im Bewusstsein, im kulturellen Bildarchiv und Tonarchiv, wenn man so will, im populärkulturellen Bewusstsein sich fest verankert haben und die immer wieder neu beleben lassen. Das, was du sagst, finde ich tatsächlich eine spannende Idee, dass Science Fiction eigentlich immer die Idee war, wie könnte die Zukunft aussehen, und jetzt befinden wir uns eigentlich in dem, was wir immer als Zukunft vermittelt bekommen haben. Die Klapperschlange spielt 1997 und New York ist halt zwar kein Gefängnis geworden, aber wir haben andere Probleme. Die sind vielleicht viel größer. Das zweite ist, Blade Runner spielt 2019. Ja? Und ich war im Jahr 2019 natürlich zur Feier des Films in Los Angeles und habe auch das Bradbury-Gebäude besucht, wo der Film ja dann zum Teil gedreht ist. Und natürlich gibt es nicht die geringste Ähnlichkeit dieser Stadt mit der Tokio-artigen oder Hongkong-artigen Stadt, die wir im Film sehen. Aber es ist total interessant, dass man sich 1982 überhaupt nicht vorgestellt hätte, dass man mal einen quasi leistungsstarken Computer sich in die Hosentasche stecken kann in Form eines iPhones. Und da hast du vollkommen recht, da sind Dinge in Erfüllung gegangen, die so stark Science-Fiction letztendlich schon wieder sind, dass man etwas braucht, was ein bisschen dieses Durchdenkbare noch hat. Ja? Und das ist tatsächlich ja, in dieser Zeit, glaube ich, angelegt gewesen. Also die 80er Jahre haben mit Terminator, Blade Runner und solchen Filmen, auch Wargames würde ich dazu zählen, wirklich Zukunftsmodelle durchgespielt, die für unsere Zeit und die Einschätzung unserer Zeit, und das ist ja jetzt fast 40 Jahre her schon wieder alles, einen großen Einfluss hatten und einen bewusstseinsfördernden Effekt haben.
Ja, da bin ich total bei dir. Und um jetzt vielleicht mal noch so noch einen Schritt weiter zu gehen und einen Tick weg von der Politik und der politischen Weltlage, in der wir uns jetzt gerade befinden oder in den Ende der 80er befunden haben oder um 9/11 rum befunden haben, ist, ich habe nämlich auch festgestellt, ich habe ja die Ehre, fürs Filmfest München immer mal wieder zu Festivals zu reisen und Filme zu sehen, die wir leider häufig auch gar nicht in Deutschland zu sehen bekommen oder eben auf einem der vielen Festivals hoffentlich und vielleicht. Und einen Film, den ich bei Sundance dieses Jahr sehen durfte, beschreibt dieses Phänomen auch ganz wunderbar. Der Film heißt Divinity, ist von Eddie Alcazar und interessanterweise hat Steven Soderbergh den Film Executive Produced. Und der passt wunderbar in das rein, worüber wir gerade gesprochen haben. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film, der in einer Welt spielt, in einer Zukunftswelt, die aber wahnsinnig nostalgisch ist. Also alles ist im Prinzip selber gebastelt. Es ist eigentlich eine Ästhetik, die wir kennen aus den 50er, 60er Jahren oder sogar noch früher, eigentlich auch Metropolis. Also es wirkt alles sehr filmgeschichtlich konstruiert. Es ist ein wunderbarer Film und es geht um die Unsterblichkeit. Und es spielt zum Beispiel auch Bella Thorne mit, also es spielen durchaus namhafte Schauspieler und Schauspielerinnen mit. Es ist aber ein total kleiner Indie-Film und es ist eine Reise durch die Science-Fiction-Filmgeschichte. Godzilla könnte man sich vorstellen, man könnte sich Metropolis vorstellen, man könnte sich alle Utopien und Dystopien, die man mal filmgeschichtlich durchlaufen hat, vorstellen, aber wirklich einfach in einer nostalgischen Retro-Ästhetik, die man sich nicht besser vorstellen könnte. Es gibt mittlerweile den Trailer, den kann man sich auch auf IMDb gucken. Ich hoffe schwer, dass es den Film sehr bald auch mal in Deutschland zu sehen gibt. Meine Empfehlung an dieser Stelle, weil der jenseits der politischen Lage wirklich Science Fiction sich einfach genau diesem Thema widmet in der besten American Indie Art und Weise.
Sehr interessant, ja, vielen Dank. Also der ist mir bisher auch nicht aufgefallen und ich werde den auf jeden Fall mal notieren. Ja. Aber das, was du sagst, das sieht man natürlich in einigen Filmen in unterschiedlichen Varianten. Also, dass Science Fiction heute aussieht wie 50er Jahre, wie in Don't Worry, Darling. Ne? Dass Science Fiction aussieht wie 1982 in Mad Max Fury Road. Und dass das unsere Vorstellung eigentlich auch von Zukunft dann doch immer wieder prägt. Ne? Und auch die Inspirationen, die Filmmacherinnen und Filmmacher daraus beziehen. Und andererseits, dass wir zum Beispiel, das sind im Endeffekt ja auch Retrophänomene, diese Lovecraft-Elemente, die wir in Auslöschung haben zum Beispiel, ja, der ja generisch gesehen auch ein Science-Fiction-Film ist, ja, durch diesen, ja, also quasi die Begegnung mit dem Fremden, das aber nicht als Horrorfilm gelöst wird, ne, sondern eben wissenschaftlich angegangen wird und so weiter. Und dann Filme wie Ex Machina zum Beispiel, ja. Also es ist sehr interessant, wie alltäglich Ich bin ein Mensch zum Beispiel, wie alltäglich solche eigentlichen Science-Fiction-Filme dann ihre Bildwelt entwerfen, ja? Und wie nah sie eigentlich an uns sein wollen.
Absolut, und vielleicht passt dahingehend die These auch, in der man sagt, wir überladen das jetzt mit so einer nostalgischen Retro-Ästhetik, dass wir es ganz klar in einer anderen Welt oder in einer Welt vor unserer Zeit oder unserer Jugend, unserer Kindheit verankern, um zu sagen, hey, es ist eventuell Science Fiction oder es ist sozusagen eine Verschwörungstheorie.
Ja, das ist eigentlich ein sehr guter Schluss, würde ich mal sagen. Weil ich glaube, was wir hinterlassen können mit dieser Folge, ist durchaus die Herausforderung, ja, sich das selbst anzugucken. Also an diesen Filmen, die wir erwähnt haben, auch an anderen Filmen, das zu überprüfen. Ich habe bisher keinen Grund gesehen, meine These von der damaligen Tagung, also diese Entwicklung vom Paranoia-Thriller hin zum paranoiden Film, widerrufen oder zu verwerfen. Also ich denke, dass das eher eine Ausdifferenzierung erfährt und dass natürlich Ausdrucksformen, Themen bevorzugte und so weiter sich verändern, aber dass man diese quasi, ja, also diese Ausrichtung tatsächlich noch beobachtet. Und Tetris ist mit Sicherheit der gutartigste und verspielteste dieser Filme, die man sich vorstellen kann. Das ist auch interessant, dass der Film hat nämlich bei mir auch so eine, ich weiß nicht, also deswegen sagte ich, er hat mich nicht beunruhigt oder verunsichert, obwohl er diese Strukturen hat. Ja? Wenn während ein Film, den wir jetzt vorhin auch erwähnten, wie Nachschuss total verunsichernd ist, weil der wieder diese Fragen stellt, die bei Tetris eher so, wie gesagt, spielerisch in der Luft bleiben. Was ist eigentlich aus den Leuten geworden, die damals diese Planspiele, diese spionagebezogenen gespielt haben? Also sind die dann in bürgerliche Institutionen abgetaucht? Also das, was nach dem Ende des Dritten Reichs und nach dem Ende der DDR der Fall war. Und gibt es tatsächlich diese Verklärung dieser Zeit, die dann zum Teil an die Stelle tritt? Ne? Lebt die dann darin weiter? Und das muss man alles im Grunde durchdenken und immer wieder vorsichtig sein. Auch was machen die Filme eigentlich mit mir?
Auch das ist wunderbar, dass du das jetzt am Ende noch sagst, Markus, weil ich glaube, das ist tatsächlich die Stärke des Films, dass der so wahnsinnig unserer Zeit entspricht, in der alles erstmal glossy ist und entertaining, darunter aber sehr viele dunkle Schichten liegen, die es gilt auseinanderzunehmen und zu durchdenken. Und ich glaube tatsächlich, dass der Film das macht.
Ja. Ja, das stimmt schon. Das sehe ich auch. Also das fand ich auch gut an dem Film, muss ich sagen. Deswegen, ja, ich habe auch gesehen, die Kritik ist zum Teil sehr mittelmäßig. Nicht wirklich schlecht, aber sie ist mittelmäßig. Für mich als Filmwissenschaftler, ich verstehe mich ja nicht als Filmkritiker, ist die Frage, ist der Film jetzt gut oder nicht, nicht die primäre Frage. Natürlich habe ich irgendwann auch eine Haltung oder eine Meinung zu dem Film, aber ich würde eher sagen, der Film ist interessant, wie du sagst, weil er reflektiert eine heutige Tendenz im Blick auf eine nähere Vergangenheit, die sehr aufschlussreich sein kann. Und das, finde ich, ist schon relativ gut und interessant an einem Film. Ne?
Und ich muss ja sagen, mir hat jetzt einfach das Gespräch wahnsinnig Spaß gemacht. Das dachte ich mir schon, als wir uns das Thema ausgesucht haben. Denn mit dem paranoiden Kino kann man sich wirklich eigentlich stundenlang, wochenlang, jahrelang beschäftigen. Und ich bin mir fast sicher, dass es noch weitergehen wird und noch komplexer werden wird.
Auf jeden Fall. Das lassen wir so in der Luft stehen und wir haben ein paar Filmtipps gegeben, wir haben ein paar Buchtipps gegeben und insofern vielleicht eine These diskutiert, die inspirierend ist auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sie weiter zu beobachten an aktuellen und an früheren Filmen. Also insofern hoffe ich, das war so spannend und interessant, wie es für uns auch war. Und vielen Dank, Julia. Und wir hören und sehen uns natürlich sehr bald wieder. Und bis zu einer nächsten Folge. Tschüss.
Vielen Dank, Markus. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.